bin Frit Bergen und begrüße Sie heute aus Friesenhagen im Bistum Köln, wo ich zu Gast bin bei Rainer und Rita Nussbaum, die uns Zeugnis geben vom Wirken Gottes durch eine Heilige in schwerer Krankheit. Wir sind hier umgeben von wunderschöner Landschaft im Wildenburger Land, das mit seinen Hügeln und Tälern als landschaftliche Perle zwischen Westerwald, Siegerland, Sauerland und dem Oberbergischen bezeichnet wird. Auffallend, wenn man in den Ortsteil Bettorf hineinfährt, wo die Nussbaums wohnen, ist die Rita-Kapelle. Über die heilige Rita, die im 14. Jahrhundert in Italien geboren wurde, sagt man, dass sie ein großes Vorbild an Mut und Kraft, an Gottvertrauen und Hingabe ist, dass sie in schwierigsten Lebenssituationen die Botschaft der Versöhnung und der Vergebung im Alltag bezeugt. Warum die Kapelle der Eheleute Nussbaum den Namen Rita-Kapelle trägt, beziehungsweise wie es dazu kam, auch darüber reden wir heute. Herzlich willkommen, Rita und Rainer Nussbaum.
Ja, ebenfalls herzlich willkommen.
Wir stellen fest, dass der Name der Kapelle und der Vorname von Ihnen, Frau Nussbaum, derselbe ist. Sicherlich kein Zufall. Seit wann ist Ihnen die heilige Rita eine Begleiterin und Fürsprecherin?
Seit etwa, als ich 8 war. Ja, da habe ich das Gebetbuch von meiner Mutter geschenkt bekommen und da habe ich dann reingeschaut und sie hat gesagt, da musst du öfter beten. Und da war ich so fasziniert, dass ich da von 8 bis jetzt immer wieder die Novene gebetet habe. Und wenn ich fertig war damit, dann habe ich wieder angefangen. Immer 9 Tage.
Hat der Glaube von früh an schon eine Bedeutung für Sie?
Ja, wir waren eine gläubige Familie. Meine Mutter war auch eine Rita-Verehrerin und wir sind immer nach Steg in die Kirche gegangen. Und ich hatte noch eine kleine Schwester, die mich auch dann manchmal gestört hat im Beten. Dann hat sie meine Mutter gerufen und hat gesagt, Mama, die Rita macht das Licht nicht aus. Und dann habe ich es ausgemacht und habe ich gewartet, bis sie eingeschlafen war. Und dann habe ich weitergemacht.
Wer ist die heilige Rita? Können Sie uns ein bisschen mitnehmen in die Geschichte dieser Frau?
Ja, die heilige Rita war auch etwa 13 und da wollte sie schon ins Kloster. Da hat sie zu ihren Eltern gesagt, ich ging gern ins Kloster. Aber die haben das dann vereitelt und haben sie verheiratet, weil sie sonst keine Kinder hatten und dass sie versorgt waren. Und dann hat sie einen Mann geheiratet, der, ja, er war grob und rau und jähzornig zu ihr. Aber da hat sie gebetet und gebetet und da hat sie viel erreicht. Nachher war er lieb geworden und es war alles gut. Da haben sie 2 Kinder bekommen und dann ist der Mann umgebracht worden. Und das war der erste Schlag für die heilige Rita. Und dann hat sie auf die Kinder aufgepasst, die wollten Blutrache. Und da hat sie dann gebetet und gebeten, hat gesagt, lieber Herr, bitte, mach, was du willst, aber dass das nicht geschieht, dass sie zu Mörder werden, die Kinder. Und dann kam die Pest, da sind sie dann nacheinander auch gestorben. Und da stand die heilige Rita da und war allein. Und dann ist sie wieder ins Kloster, aber die Schwestern haben sie nicht aufgenommen. Die haben gesagt, eine verheiratete Frau, das wäre nicht gut. Und dann ist sie wieder nach Hause und dann hat sie überlegt und dann ist sie von 3 Heiligen, ist sie dann ins Kloster geführt worden und da stand sie dann da. Und dann haben die Schwestern gesagt, ja, da muss aber irgendwie was sein. Und dann haben sie behalten und dann war sie Klosterschwester. Und da sind sie dann in Kascha, in die Stadt und überall hingegangen, wo Kranke waren, die sie versorgt haben. Und sie war eine ganz liebenswerte, bescheidene Frau. Und hat dann viele Sachen auch getan, die normale Schwestern nicht brauchten. Zum Beispiel ihre Vorgesetzte hatte gesagt, gieße bitte die Rosen. Der Rosenstrauch war verdorrt. Und sie hat immer wieder, jeden Tag, die Rose begossen. Und endlich sind Blätter gekommen und dann hat sie geblüht. Und dann haben sie gestaunt, was da passierte.
Also schon zu Lebzeiten Wunder, die geschehen sind, ja, durch das Wirken der Rita. Sie starb ja am 22. Mai 1447 in Italien und die meisten Menschen, die in die Basilika nach Cascia kommen, besuchen den Schrein der Heiligen für aussichtslose Anliegen in der Hoffnung auf ein Wunder. Und das durften Sie, Frau Nussbaum, tatsächlich auch so erfahren. Sie haben die Heilige Rita also nicht nur als Kind immer wieder bemüht, wo Sie vielleicht auch gar keine konkreten Anliegen hatten, sondern einfach das Anliegen, sich an Rita zu wenden. Aber es gab dann eine Situation in Ihrem Leben, wo Sie sie wirklich auch gebraucht haben.
Ja. Und da hat mein Mann, ich wäre gar nicht da drauf gekommen, der hat gesagt, du wolltest doch immer so gerne mal dahin, wo die Heilige Rita ist. Wir fahren jetzt dahin, ich sorge dafür. Und nach etwa 9 Wochen, da ging es mir ein klein bisschen besser, aber ich war noch sehr schlecht dran. Ich konnte auch dann bei dem Flug immer mich festhalten. Also ich war noch wirklich sehr erbärmlich dran. Aber wir sind hingekommen nach Pontifetti in das Hotel und dann... Ja, da sind wir nach Cascia gefahren und das war für mich das Größte, was ich je erlebt habe. Diese Riesenbasilika, ich machte die Tür auf und habe dann geguckt und habe direkt gesagt, da ist sie, da hinten ist sie. Und da lag sie dann erhöht in diesem Glassarg und ein unversehrter Leib und ja, wunderbar.
Gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen zurück, machen eine Reise zurück in die Zeit, wo Sie gemerkt haben, dass Sie krank sind.
Ja, ich konnte kaum noch gehen ums Haus bei uns und da habe ich gedacht, jetzt muss ich irgendwie was machen. Und dann bin ich zum Arzt und dann hat der gesagt, ja, jetzt müssen Sie ins Krankenhaus. Aber ich weiß noch nicht, was es ist. Und da haben sie mich dann untersucht und da hatte ich dann Krebs, aber ganz massiv. Und das sehe ich noch so vor mir, wie der Arzt dann sagte, also Sie sind sehr krebskrank. Und er ging zum Fenster hin und ich habe mir dann die Decke so über, habe gar nichts gesagt. Ich habe dann nur gesagt, ja, lieber Heiland, dann ist es jetzt soweit. Da bin ich operiert worden und dann haben sie mir gesagt, Chemo muss sein.
In welchem Jahr war das?
2011. Ja, und dann habe ich aber die Chemo nicht gemacht. Ich habe gesagt, entweder bin ich da oben oder ich wende mich nach oben. Also das waren meine zwei Sachen, was ich tun wollte.
Wie ist da die Familie damit umgegangen? Vielleicht an Sie, Herr Nussbaum, mal die Frage, wenn die eigene Frau so aus heiterem Himmel, und es kam ja doch recht überraschend für die Familie, so schwer erkrankt, wie ging es Ihnen damit damals?
Ja, das ist natürlich, wenn man schon viele Jahre verheiratet ist und seine Frau liebt, ist das ja... schon ein gewaltiger Einschnitt und das hat mich sehr, sehr getroffen und berührt, weil ich nicht wusste, habe ich sie noch lange bei mir oder bin ich demnächst alleine? Wir hatten da 3 Kinder ja schon zu dem Zeitpunkt und dann habe ich gesagt, du wolltest doch immer mal zur Heiligen Rita und deine Eltern sind aber nie, die haben nur gearbeitet, nie in Urlaub gefahren, haben das eben nicht gemacht und dann habe ich gesagt, Frau, wenn du mal wieder was besser bist jetzt nach der OP, dann fahren wir da mal hin, und weil das doch dein Wunsch war. Das habe ich gedacht, das wollen wir noch machen. Mal.
Wie ging es Ihnen mit der Entscheidung, nach der Operation nicht weiterzumachen mit der Behandlung? Konnte das die Familie mittragen, die Entscheidung?
Ja, da haben wir drüber gesprochen und ich stand voll hinter meiner Frau.
Wie lange war es dann, bis Sie so bei Kräften waren, dass Sie die Reise antreten konnten?
Das war etwa 9 Wochen nach der Operation, sind wir losgefahren. Noch erbärmlich, aber...
Und jetzt sind wir wieder in der großen Kirche, wo der Leib der Heiligen Rita liegt. Sie haben sofort erkannt, wo Sie hingehen müssen. Wie ging es dann weiter, ja?
Ja, und dann habe ich mich davor gesetzt, weil ich noch gar nicht lange stehen konnte. Und habe mich dahin gesetzt und habe einfach immer nur dahin geguckt und gebetet. Ich habe immer nur dahin gesehen. Ich war fasziniert davon. Und es gingen viele Menschen vorbei, ganz viele, immer wieder. Und ich habe immer wieder darauf geguckt. Und als dann mal so ein kleines bisschen Platz da war, dass ich mal aufstehen konnte, da bin ich aufgestanden, habe mich an das Gitter gehängt und habe gesagt, also, wenn ich leben darf, dann setzen wir ein Andenken aufs Grundstück. Und da habe ich mich wieder hingesetzt. Und da bin ich wieder aufgestanden und habe wieder gesagt, also, wenn ich leben darf, dann setzen wir ein Andenken aufs Grundstück.
Mit was für einer Haltung haben Sie das gemacht? War da Verzweiflung, Traurigkeit?
Nein, Verzweiflung gar nicht. Irgendwie Mut. Mut. Ja. Ich habe ihr wirklich vertraut. Ganz bestimmt. Das Gefühl hatte ich.
Und das war 2011. Dann sind Sie nach Hause gekommen. Ich muss dazu sagen, Sie viele Ferienwohnungen gehabt, noch mehr als heute zu diesem Zeitpunkt in Friesenhagen. Sie waren sehr eingespannt.
Ja, zuerst, ich lag ja im Wohnzimmer, ich konnte gar keine Treppe gehen. Da bin ich auch noch geblieben. Und 8 Wochen später etwa, dann bin ich mal aufgestanden, da habe ich probiert und da konnte ich die Treppe wieder gehen. Da habe ich zu meinem Mann gesagt, Rainer, wir können Bett abbrechen im Wohnzimmer. Ich kann wieder raufgehen. Und ich denke, dass es in den 8 Wochen sich da unheimlich was getan hat. Ich habe gebetet, ja, und vertraut.
Sie sind nach Hause gekommen mit diesem Versprechen, wenn ich gesund werde, ja, dann bauen wir ein Andenken. Ab wann haben Sie wirklich darauf vertraut, dass ein Gesundungsprozess in Gang kommt und wirklich auch Heilung geschehen ist?
Ja, es waren die 8 Wochen, da konnte ich die Treppe wieder raufgehen. Aber so ganz richtig gesund war ich ja noch nicht. Ich war noch schwach, das merkte ich. Aber es wurde immer besser. Und dann habe ich Blut nachgucken lassen. Dann haben sie gesagt, oh, das ist aber alles gut. Da wusste ich selbst nicht, was geschehen ist. Und da haben wir aber noch länger gewartet und dann nachher nochmal Blut untersuchen lassen und nachgucken. Und der Arzt hatte mich zwischendurch wieder gerufen, die Chemo muss sein, das muss sein. Und da habe ich gesagt, ich mach's nicht. Ich habe mich nach oben gewandt und ich mache es wirklich nicht. Mein Mann saß daneben, der hat kein Wort gesagt, der hat es voll akzeptiert.
Also ist die Überzeugung, nicht weiterzumachen mit medizinischen Behandlungen, auch nach dem Besuch in Italien, noch stärker geworden?
Ich habe gar nichts gemacht, gar nichts mehr. Ja.
Das Vertrauen ist wahrscheinlich einfach noch größer geworden, ist gewachsen. Ja. Hat sich in Ihrem Leben etwas verändert dann danach?
Ja, ich war glücklich. Das muss ich wirklich sagen, glücklich, den Ausdruck überhaupt mal zu haben, weil ich vorher immer gearbeitet und nur sowas gesehen habe. Ich habe eine andere Richtung jetzt genommen.
Wie haben Sie, Herr Nussbaum, Ihre Frau erlebt im Anschluss an die Reise nach Italien?
Ja, wir haben alles immer gemeinsam getragen und auch schwere Zeiten haben wir gemeinsam immer gemeistert. Und ich habe meine Frau immer zur Seite gestanden. Und ich bin froh, dass ich es getan habe, dass ich die Kraft hatte, dass ich das tun konnte.
Also Sie haben damals den Impuls gehabt, wir fahren nach Italien. Ist ja wunderbar, so ein Einfühlungsvermögen zu haben. Hatten Sie zur Heiligen Rita zu diesem Zeitpunkt auch schon irgendeine Beziehung?
Eigentlich weniger. Ich wusste wohl, meine Frau hat mir immer erzählt, wie ich sie kennenlernte, dass sie also diese Novene betet. Und meine Frau war 16, wie ich sie kennenlernte, und ich 19. Das wusste ich schon. Ich habe auch schon mal abends dann mit Sicherheit auch schon mal dann einige Sätze oder auch schon mal 1 oder 2 Tage mitgebetet mit ihr. Aber so die enge Beziehung zur Heiligen Rita hatte ich damals noch nicht.
Hat sich aber verändert?
Ja, das kann ich schon sagen. Die Heilige Rita, es hat jetzt einen sehr hohen Stellenwert bei uns.
Ja, wir haben gehört, Sie haben sich an diese Gitterstäbe geklammert und gesagt, wenn ich gesund werde, dann bauen wir ein Andenken. Ein Andenken kann ja vielseitig sein. Hatten Sie einen Gedanken, was für ein Andenken das sein könnte?
Ich hatte immer an so ein Standbild oder sowas gedacht, an eine Kapelle noch nicht. Ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, dass das so gewachsen ist in dieser Zeit.
Andenken könnte natürlich wirklich auch eine Statue, ein Bildnis sein, aber gleich eine Kapelle im italienischen Stil in den Garten zu bauen und dafür natürlich auch noch die Genehmigungen zu bekommen, das ist ja alles auch ein großes Projekt. Erzählen Sie mal, wie es dazu kam.
Neben der Kathedrale steht das Kloster, wo die Heilige Rita war. Da war eine Führung und da war ich in ihrer Kemenate, also in ihrem Zimmer, wo sie gelebt hat. Das war sehr interessant, aber meine Frau war, wie gesagt, zu schwach und war in der Kathedrale und dann nachher dann hat sie mir das erzählt, da war ich natürlich platt, wie sie sagte, das habe ich jetzt versprochen. Und, oh, sag ich, Frau, was hast du denn da versprochen? Aber gut, ich habe es so angenommen und bei dieser Reise waren wir 8 Tage da unten, 3-mal beim Heiligen Franziskus in Assisi, das ist gar nicht weit weg. Und das hatte uns sehr begeistert und dann sind wir dann wieder nach Hause. Und dann dauerte das eigentlich 4-5 Jahre. Meine Frau ging es immer besser. Und dann hat sie ein paar Mal gesagt, Rainer, das bohrt noch in mir. Mein Versprechen, wir haben das versprochen, wir müssen mal was machen. Gut, ich fühlte mich auch in der Pflicht und dann habe ich gesagt, gut, dann haben wir mal einige Geistliche gefragt, wo wir Kontakt zu hatten. Und die haben die ersten 2, die bei uns mal in der Küche saßen, unser Dächern und ein Mitbruder und wie wir das sagten, von einem kleinen Kirchlein bauen. Da haben die gesagt, das ist mir eine große Aufgabe, das ist mit dem Bauern nicht getan, es muss ja auch unterhalten werden, das würden wir nicht tun, es werden noch Kirchen geschlossen in unserem Bereich, weil die Zahlen der Katholiken, die die Kirche besuchen, immer mehr zurückgehen. Und die hatten uns eigentlich keinen Mut gemacht. Und dann gingen noch 2-3 Monate so und wir haben öfter darüber gesprochen. Meine Frau sagte, was machen wir denn jetzt? Ich habe das doch versprochen. Und dann haben wir gesagt, das war gut, hatten wir den neuen Pastor seit einem halben Jahr, der Pastor Zöller, der heute noch in Morsbach ist. Und dann haben wir beide gesagt, jetzt fragen wir noch den Pastor Zöller. Das war ein junger, dynamischer Mann, der war uns auch sehr sympathisch. Und wir kannten ihn vom Kirchgang sonntags oder samstagsabends, kannten wir ihn natürlich. Und ich war im Stiftungsrat mit ihm zusammen. Und dann habe ich ihm mal gesagt, meine Frau, die würde sie gerne mal was fragen nach einer Sitzung. Und dann ist er schon losgefahren zu uns nach Hause. Und er war so schnell. Ich kam später und du warst, glaube ich, draußen.
Ja, ich war schon am Fliesenlegen, hatte die Hände noch ganz vom Fliesenkleber voll und er kam. Ich sage, Herr Pastor, wo ist mein Mann? Ich dachte, da wäre was passiert. Ja, sagt, der kommt. Aber Sie wollten mich was fragen. Was wollten Sie mich fragen? Ja, und dann habe ich ihm dann gesagt, ich war sehr krank und da habe ich das versprochen, dass wir irgendwas machen. Und jetzt sind wir so weit, dass wir eine Kapelle bauen wollen. Der hat sofort, der strahlte mich an, hat sofort gesagt, ja, machen Sie das. Also ich stehe Ihnen bei. Machen Sie das. Ich unterstütze das. Tja, da war ich platt. Und dann haben wir gesagt, gut, dann fangen wir an. Und das ging so schnell. Dann hat mein Mann sofort am nächsten Tag am Bauamt angerufen und hat mit denen gesprochen. Und die kamen auch schnell, aber er hatte erst noch Urlaub, der Mann. Und dann nach 8 Tagen oder was waren, dann kamen sie und strahlten uns an und haben gesagt, sowas haben wir noch nie genehmigt. Sowas noch nie. Wo wollen Sie denn hinstellen? Da haben wir gesagt, es wäre schön, wenn Sie mit uns aussuchten, wenn Sie mal sehen würden. Und da sind sie mit uns ums Haus überall geguckt. Ja, da hat der Mann dann gesagt, ja, ich habe mir die Unterlagen mitgenommen in den Urlaub und da habe ich schon einen Standplatz gefunden. Und dann ist er da oben hingegangen, da hat er gesagt, nein, da ist aber doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und da sind sie weiter mitgegangen und da sind sie an den Platz gegangen, wo wir heute die Kapelle haben. Und da hatten wir beide abends vorher schon gesagt, also hier, das wäre nicht schlecht, weil die Autos und die Fußgänger, die sind schnell da, die brauchten dann nicht mehr weiter hochzugehen. Ja, da haben wir gesagt, das ist gut, was Sie da sagen. Hier könnten Sie auch ein Haus hinstellen. Also, dann machen wir. Fangen Sie an. Ich sage, wie fangen Sie an? Ja, die Genehmigung bekommen Sie ganz schnell. Und 2 Wochen später hatten wir die Genehmigung da. Da haben wir angefangen, die Scheune abzubrechen. Zuerst das Dach. Ja, und dann kam ein Auto unten angefahren, ein ganz toller Sportwagen. Und hat gesagt, ich bin der Vetter von der Rita. Da zog er dann seinen Käppi aus. Ich bin der Rolf. Ich wollte nur mal gucken, ob ihr schon angefangen habt. Und da hat er uns die erste Spende, er hatte was geerbt. Und da sagte er, die 5.000 Euro, die gebe ich dir, Rita. Da kannst du die Steine oder was er davon macht, kannst du dir dafür kaufen.
Das ist jetzt auch eines der vielen Wunder, die dann geschehen sind mit diesem Bau. Denn eigentlich, also ein Hausbau ist ja für sich schon anspruchsvoll, dann die Baugenehmigung zu bekommen, dann so ein ungewöhnlicher Bau. Wie kommt man auf die Idee, eine Kapelle in diesem Stil zu bauen? Wo haben Sie die Ideen hergenommen? Wer hat Ihnen da geholfen?
Das kam alles so. Einmal abends, ich war am Bügeln in der Küche und mein Mann hat Zeitung gelesen. Da hat er gesagt, da wurde ein Haus abgerissen mit den Steinen, die alten Ziegelsteine. Und dann habe ich gesagt, Rainer, könntest du die dann nicht mehr anrufen? Und dann hat er angerufen, 2 Leute, weil wir nur den Namen von denen wussten, aber nicht mehr. Ja, und dann, der erste war es nicht, aber der zweite. Dann war er wieder draußen am Arbeiten und dann rief dieser Mann an. Und dann sagte er, ich bin hier am Bagger, was wollten Sie? Ja, habe ich gesagt, wir wollten mal fragen, ob wir da was von den Steinen haben dürften. Und dann hat er gesagt, ja, hier kommen Sie mit Schubkarren, hier kommen Sie mit allen Sachen hin. Was wollen Sie denn machen damit? Da habe ich gesagt, wir wollen eine Kapelle bauen. Eine Kapelle? Sagt ja. Ja, ja, sicher, dann können Sie sofort die Steine haben. Wie viel wollen Sie denn haben?
Dann habe ich gefragt, was sind das denn für ein LKWs? Dann hat er gesagt, es sind 3 Achser, die laden 18 bis 20 Tonnen Steinmaterial. Und das waren also alte Feldbrandsteine von einem Elternhaus aus dem 19. Jahrhundert. Und dann habe ich gesagt, dann würden wir gerne 2 Ladungen nehmen. Die wollte ich dann sauber machen, damit man damit auch die Kapelle teilweise, wie in Italien, so sind die roten Ziegelsteine dann von außen sichtbar verkleiden. Und dann hat er mich gefragt, wo müssen wir denn dahin? Das war Bergisch Gladbach. Und dann habe ich gedacht, es geht um eine Kapelle, du kannst den Mann nicht belügen. Du musst hier Wahrheit sagen. Ich sagte, muss er die A4 fahren bis zur Abfahrt Eckenhagen. Und da hörte ich den schon... so ausatmen, als wenn ich denke, oh jo, dachte ich. Und dann habe ich gesagt, dann sind noch 20 Minuten von Eckenhagen bis zu uns. Da hat er Luft geholt und hat gesagt, gut, wie viele LKWs wollen Sie denn haben? Da habe ich aus dem Bauch raus gesagt, 2 LKWs. Ja, sagt er, wann können wir dann den ersten bringen? Ja, ich sage, heute vielleicht nicht, aber wir überlegen mal wohin. Und am nächsten Tag haben wir die dann, da haben wir das hinkippen lassen dann. Ja, und dann habe ich wochenlang, das war im Sommer, da hatte ich meinen Sonnenschirm aufgestellt, das war so heiß, dann habe ich morgens vor 6 angefangen und da waren auch Trümmerteile von den Außenmauern. Das war harte Arbeit, da waren Brocken dabei von einer halben bis dreiviertel Quadratmeter Steine zusammen mit Mörtel. Und dann habe ich die auseinander und war eine harte Arbeit, habe Paletten mir besorgt und habe ganze Zielsteine, dreiviertel Steine und halbe Zielsteine sortiert, auf Palette immer 10 Schichten, dann mit einer Wickelfolie drum, damit die nicht runterfallen. Dann habe ich, wenn das fertig war, habe ich die mit dem Traktor, mit dem Frontlader in die Wiese gestellt und abgedeckt fürs spätere Bauen. Und wenn die Zeitungsfrau morgens kam, bin so ein freundlicher Mann, so ein Rheinländer, dann rief ich den Morgen und dann sagte sie, was machen Sie schon so früh? Ja, ich sag, ich bin ja an den Steinen dran. Sie sind ja verrückt, rief sie denn da. Na ja, gut, aber da war also unheimlich Herzblut. Da habe ich also wochenlang über 4000 Steine so fertig gemacht. Und die haben wir ja dann an der Rückwand der Kapelle und auch den Turm, wo die Glocke schwingt, drin, so wie in Italien, unverputzt haben wir diese Feldbrandsteine dann verbauen lassen.
Ich habe gelesen, dass es auch einen Zusammenhang zwischen dem Franziskaner-Einsiedlermönch, dem Franziskus Bernhard van Riet, gibt mit der Rita-Kapelle.
Ja, diese Frau, die kam und hat sich die Ferienwohnung mal geguckt. Die wollten in Ferien kommen zu uns. Da hat sie gesagt, was ist denn hier? Hier ist ja an den Wänden überall ein Kreuz oder ein Muttergottesbild. Hier sind Sie gläubige Leute? Ja, habe ich gesagt. Dieser Mönch ist gestorben und wir wissen nicht mit den Sachen wohin. Könnten wir euch nicht irgendwie was geben? Und da haben wir das Kniebänkchen dann genommen und das steht in der Kapelle heute.
Haben Sie diese Kapelle weitgehend allein gebaut, wenn Sie 4000 Steine geputzt und geschrubbt haben? Ich meine, heute haben Sie eine Gebetsgruppe, es gibt eine Gebetsgruppe Rita-Kapelle, aber die waren sicherlich damals noch nicht dabei und haben auch nicht in dieser Form unterstützt. Wer hat Ihnen geholfen?
Ja, also ich habe erst aus dem Bekanntenkreis, ich war Förster in Morsbach auch 35 Jahre und kannte viele Menschen und dann hat mir ein Bekannter, ein Waldbesitzer, der hat mir dann geholfen, die Gründung zu machen, die Fundamente dann, nachdem wir die haben ausbaggern lassen, haben wir ausgegossen, wir haben dann die Bodenplatte selber gegossen, eingeschaltet. Wir haben selber noch Bretter in der Scheune, da haben wir also viel in Einleistung gemacht. Und dann habe ich aber einen Unternehmer gesucht, das konnte ich nicht alleine, für den Aufbau, also den Rohbau quasi der Kapelle. Der Altarraum ist ja fast rund, die Apsis ist ja fast rund. Und das war ja nicht so einfach. Wir haben aber alles, er hat mir dann geholfen, wir haben das alles vorbereitet. Und ja, und dann habe ich überlegt und habe dann Unternehmer gesucht. Wurde alles immer so wunderbar, fügte sich das aneinander. Der Fahrer des Beton-LKWs, der den Fertigbeton brachte für die Bodenplatte. Ich sagte, du kommst doch überall jetzt an die Baustellen, kennst du nicht, such eine kleine Baufirma, keine große, die uns dann hier den Rohbau macht. Und dann hat er mir sofort jemand empfohlen, aus der näheren Umgebung, etwa 10 Kilometer weg, in der Nähe von Morsbach. Und dann habe ich den angerufen, dann war der sonntags mal da, ich hatte ja die Bauunterlagen, die Zeichnungen und alles und dann habe ich ihn gefragt, ob er uns das machen könnte und ob er ein Angebot haben könnte. Und dann hat er sich das angeguckt und dann muss ich dabei sagen, ich hatte auch schon zu dem Zeitpunkt von einem Maurermeister, der alleine war, der wollte also über 10.000 Euro, werde ich nie vergessen haben, nur für die Arbeitsleistung des Rohbaus, das Material mussten wir alles noch stellen. Ja, und dann habe ich gedacht, Mensch, das ist ja viel Geld. Und dann habe ich ihn, den zweiten gefragt, den jungen Mann, die waren nur zu dritt in der Firma, eine kleine Firma, ob er das machen könnte. Das können wir machen, sagt, aber wenn Sie mir jetzt sagen, das muss ich jetzt in 3 Wochen, 4 Wochen muss ich anfangen und das fertig machen, dann kann ich da nicht, wenn Sie mal was sagen, Sie haben Zeit. Wir haben eine Baustelle in der größeren Stadt in Siegen in der Nähe und da gibt es schon mal Störungen, dass morgens das Material nicht kommt, dann warten wir dann 2-3 Stunden und dann fahren wir wieder nach Hause. Dann könnte man zur Kapelle kommen und können bauen, wenn Sie sagen, Sie haben die bisschen Zeit. Das haben wir ja, ich sage, dann sind Sie unser Mann. Und dann haben wir das so gemacht, die riefen dann an, wir haben nachmittags um 2, wir sind eine halbe Stunde bei ihnen, da war es soweit, die haben die Steine verklebt, nicht mehr mit Mörtel, wie das früher war, sondern verklebt. Dann hatte ich einen Mixer da schon und wenn die Bescheid gesagt haben, dann habe ich schon alles angerührt, den Kleber, alles fertig, die Steine schon da liegen, vorbereitet und wenn die kamen, Handwerkzeug an, die waren 15 Minuten später, waren die schon am Mauern, die kamen zu dritt. Da haben die so viel, die schärfen so schnell. Und wir haben also zum Drittelpreis haben wir den Rohbau hingekriegt mit viel Einleistung und Helfen. Die wollten, dann vergesse ich nie, am ersten Abend wollten die dann aufräumen und kehren die Baustelle und die kaputten Steine. Ich sage, dann seid ihr mir zu teuer, das mache ich. Ihr könnt Feierabend machen und wenn ihr morgen oder übermorgen kommt, dann ist wieder alles auf, ihr räumt Steine am Platz. So haben wir das gemacht, also mit viel Herzblut.
Es ist eine sehr lichte Kapelle, sind wunderschöne Fenster drin. Vielleicht können Sie uns, Frau Nussbaum, ein bisschen was dazu erzählen, was für Motive das sind und auch wie Sie darauf kamen, diese Fenster zu wählen.
Ja, ich hatte gesagt, ich hätte gerne die Namenspatronen von unseren Kindern, hätte ich gerne in den Fenstern. Und dann haben wir die Dame auch gefunden. Zuerst haben wir einen Herrn, der war aber zu teuer. Dann haben wir eine Dame gefunden, die das alles gemacht hat. Sie hat gesagt, ich muss mir das mal ansehen. Und dann ist sie reingekommen und hat sie gesagt, ja. Namenspatron ist gut. Wenn man so da reinkommt, dann ist hier die Heilige Rita. Die sollte direkt den ersten Platz haben. Und da hatten wir auch schon alles fertig für. Und in den Fenstern, wenn wir da auch, wenn ich da jetzt so Figuren reinmache, das wird für den Menschen, der da ist, zu unruhig. Könnte ich da Hände machen und dann zu den Namenspatronen dann aus dem Internet mir raussuchen? Sie war evangelisch. Es war eine ganz liebe Frau. Die war auch wunderbar. Die hat das so perfekt gemacht und hat als erstes den heiligen Benedikt, wie unser Junge heißt, dann den Lukas und dann die heilige Rita Patricia. Und dann hatten wir noch ein Fenster, da haben wir gesagt, dann nehmen wir den Franziskus, weil wir da unten auch waren. Ja, und dann hat sie das alles vorgemacht und dann kamen sie wieder, hat sie gesagt, jetzt müssen Sie mich mal ganz in Ruhe lassen, da muss ich mal ganz in mich gehen und das alles fertig machen, dann kommen wir wieder. Und dann haben sie sich wieder gemeldet. Der Mann war auch vom Fach. Das war auch so ein liebenswerte. Ja, die waren einfach beide ganz nett. Und dann kamen sie wieder. Dann hat sie gesagt, gucken Sie sich das mal an. War wunderbar. War nur an einem, habe ich gesagt, da ist der Ärmel mir zu lang. Wenn Sie den ein bisschen kürzer machen können, dann wird gut. Alles andere war ganz richtig auch. Ja, da haben wir das dann so gemacht. Ich sagte, da vorne hätte ich gerne ein Kreuz drin mit Regenbogenfarben, weil wir da auch so ein Erlebnis mit meiner Mutter hatten. Und da immer, wenn ich das Kreuz jetzt sehe, dann denke ich an meine Mutter.
Möchten Sie das Erlebnis erzählen?
Ja, also sie war gestorben. Ich habe sie gepflegt vorher und da war sie gestorben. Und da haben sie gesagt, also hier ist was, tun Sie sie nicht direkt weg, lassen Sie noch einen Tag hier. Und da haben wir sie da gelassen und dann kam an dem nächsten Tag immer Leute zu uns essen. Da hatte ich gekocht für meine Schwester, die beiden Kinder und ein Schwager, der war auch dabei. Und da kam unser Sohn von der Arbeit, der Benedikt. Und wir saßen alle am Tisch und er kam rein und da schrie der, kommt mal schnell alle raus, kommt mal schnell, guckt mal, was hier ist. Und da war ein Riesenregenbogen um das Haus, wo meine Mutter lag. Und das ging nicht weg. Wir haben uns alle an die Hand gefasst und das ging nicht weg. Kein Regen, es war kein Regen. Und das war für uns so, ja. Da bin ich dann auch abends zu einem Priester gefahren und habe dann gesagt, Herr Pfarrer Ernsting, sagen Sie mir mal, was das zu bedeuten hat. Ja, sagt er, seid nicht traurig, die ist schon da. Sie ist schon, das ist die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und deswegen musste dieses Fenster dann da die Regenbogenfarben rein.
Und diese Verbindung zwischen Himmel und Erde, die schafft diese Kapelle auch? Wie viele Plätze umfasst denn die Kapelle? Wie viele Menschen können kommen?
So um 30.
Jetzt haben Sie diese Kapelle gebaut, Sie haben auch einen wunderschönen Tabernakel, dann ist die Kapelle da. Was macht man mit einer Kapelle? Haben Sie dann überlegt, wie können wir die Kapelle füllen, was machen wir hier, können wir hier Gottesdienst feiern? Wie hat sich das ergeben, dass die Kapelle dann so lebendig wurde, wie sie heute ist?
Wir haben gar nicht lang überlegt, das kam einfach alles so. Wir haben dann gesagt, immer Herz-Jesu-Freitag, Heilige Messe, können wir das machen? Ja, das ging. Und das haben wir schon immer gemacht, aber hatten noch keinen Tabernakel. Und da haben wir dann unserem Pastor gesagt, ja, also jetzt wäre es schön, wenn Sie sich da mal einsetzen könnten. Da haben wir ihn das erste Mal gebraucht. Und er sagt, ja, ist gut, das mache ich. Und dann hat er geschrieben nach Köln zum Kardinal. Und dann haben wir dann vom Dr. Markus Hofmann die Bescheinigung dann bekommen. Das hat ein halbes Jahr etwa gedauert. Und da hatten wir auch das. Und dann haben wir auch gesucht, wo sollen wir den Tabernakel finden. Und dann haben wir auch einen ganz wunderbaren Mann gefunden, der auch immer nach Medjugorje fährt. Und der sagt, wenn ihr mal nach Medjugorje kommt, kommt zu mir. Wir haben auch Ferienwohnung, da könnt ihr bei mir wohnen. Also das war ein ganz, und auch so eine kleine Kapelle drin. Also das war, passte, alles passte.
ein Jahr von der Planung, dem Gespräch mit dem Pfarrer Zöller und dann...
Ja, ein Jahr, da waren wir fertig damit. Ja, aber ich habe noch was vergessen, den Heiligen Geist, der fehlte noch. Und da haben wir dann noch an die andere Seite von der Kapelle ein rundes Fenster machen lassen. Und da bin ich mal runtergekommen, da habe ich gesagt, Rainer, könnten wir da nicht noch ein Fenster machen? Und dann hat er gesagt, ja gut, dann haben sie die Mauer dann direkt so eine Rundung gemacht und da ist der Heilige Geist dann reingekommen. Und so haben wir morgens das Licht am Altar und nachmittags am Schluss auch nochmal wieder, dann vom Heiligen Geist.
Also der Altarraum, der ist nach Osten ausgerichtet und also das heißt, die Sonne scheint, wenn sie scheint, durch das wunderbare Kreuzfenster und fällt auf den Altar. Und dann wandert die Sonne ja über Süden nach Westen zum Nachmittag hin und da, also die Rückseite der Kapelle zeigt genau nach Westen. Und dann scheint sie dann, wenn sie scheint, durch das runde Fenster, der Heilige Geist in drei blaue Zungen außen, also die Dreifaltigkeit und die Taube als Heiliger Geist in der Mitte und scheint von da in die Kapelle. Ist wunderschön. Also meine Frau hat schon wunderbare Ideen, auch eben beim Innenausbau hat sie immer tolle Tipps. Da haben wir viel die Ecken gebrochen und so was. Viele Sachen haben wir verwirklicht, wenn sie dann kam und sagte, können wir da nicht so machen, ja.
Wenn man die Kapelle betritt, das hatten Sie auch gesagt, dass das ganz wichtig ist, dass der Blick erstmal auf die Heilige Rita fällt und die ist ja nun nicht in einem Fenster, sondern das ist auch eine ganz kreative Idee.
Ja, die hat uns eine Freundin gemalt und ja... Und da hat sie gesagt, wo soll die hingucken? Soll die Leute sofort angucken, wenn die reinkommen? Da habe ich gesagt, sie soll zum Kreuz sehen. Und da habe ich mich da hinstellen müssen und mit den Augen zum Kreuz sehen. Und ist fotografiert worden dann. Und dann haben wir es rübergeschickt in den Schwarzwald. Und dann hat sie das so gemalt. Das war für mich so wichtig, dass sie zum Kreuz, weil sie ja so eine Kreuzesbeziehung hatte.
Und das Ganze ist auf eine Holzscheibe gemalt.
Ja.
Und da ist ja eigentlich auch wieder ein kleines Wunder dabei, denn diese Holzscheibe hatte ja auch ein ganz besonderes Zeichen.
Ja, sie hat geträumt, sie soll zu einem Schreiner gehen. Und da hat sie ihrem Mann gesagt, Christoph, gehst du mit mir? Und da sind sie dahin gefahren. Und da sind sie dahin gekommen. Was möchten Sie denn? Hat ihr Mann gesagt, ja, wir wollen mal gucken. Ja, dann arbeite ich weiter und wenn sie was gefunden haben, können sie sich melden. Und dann sind sie gegangen und am Rand hat dann so eine Scheibe gestanden. Und dann hat sie gesehen, dass in dieser Scheibe so ein Loch drin war. Und da hat sie gesagt, das ist es wohl. Und dann hat sie das genommen und dann hat sie gesagt, war noch ganz verstaubt. Und dann hat sie dem Mann gesagt, das hätten wir gerne gekauft. Was wollen Sie denn damit machen? Ja, da möchte ich gerne ein Bild malen für eine Freundin, für eine Kapelle. Dann hat er gesagt, das bekommen Sie geschenkt. Das kostet nichts, das können Sie sich so mitnehmen. Ja.
Jetzt müssen wir natürlich auch dazu sagen, dass die Heilige Rita im Jahr 1432 ein Erlebnis hatte, da hat sich ein Dorn aus der Krone Jesu in ihre Stirn gebohrt und sie hat von da an diese Schmerzen und offene Wunde 15 Jahre lang bis zu ihrem Tod getragen. Und diese Wunde ist nun dieser kleine Holzfleck.
Da ist auch richtig in ein Loch noch drin, ja.
Ja.
Und dann hat sie noch eine Rose unten hingemalt, weil dieses Rosenwunder ja bei der Heiligen Rita auch war, als sie gestorben ist. Da hat sie Besuch bekommen von einer Cousine und da hat sie gesagt, könntest du nochmal nach Hause gehen und mir eine Rose aus meinem Garten holen? Da hat sie gedacht, jetzt ist aber, und war Winter, jetzt ist er aber wirklich ganz schlecht dran. Aber sie hat gesagt, ja, ich gehe dahin und zwei Feigen wollte sie gerne geholt haben. Und sie ist dann dahin und da hat sie eine Rose ganz schön erblüht gesehen, die hat sie mitgenommen und die zwei Feigen. Und dann ist er dahin und hat sie ihr das gebracht und da war sie zufrieden.
Dieses Rosenwunder haben Sie auch aufgegriffen dann vor der Kapelle?
Ja, da haben wir einen Rosenstrauß auch hingemacht, der dann immer im Sommer blüht, ja.
Ganz liebevoll alles aufgegriffen. Sie haben ohnehin einen wunderschönen großen Garten, sodass die Kapelle eingewoben ist, auch in die Natur.
Und das war das Wunderbare, die Mauern um die Kapelle, das war alles schon vorher. Das war ein Rest und da haben wir die dann so aufeinandersetzen lassen und da haben wir nichts dran gemacht. Nur oben dieses Geländer.
Und die Hecke gepflanzt, da
die Hecke. Super dann ja, das haben wir am Schluss gemacht. Bei der Glocke, als sie gemacht wurde, ja, zuerst sollten wir eine Glocke geschenkt bekommen, aber das war eine Messing?
Messingglocke.
Ja.
Und da war eine Inschrift drauf. Da sagte meine Frau, die müssen wir wegmachen lassen. Ich sage, Frau, das sieht doch keiner, wenn da oben die Glocke da hängt. Und da war das von der Glockengießerei in der Nähe von Trier. Und dann habe ich da angerufen, so und so. Ja, sagten die, dann kommen Sie doch mal mit, da bringen Sie die Glocke mit, da gucken wir mal, was wir damit machen. Und was ein Glück war, ich habe denen dann abends hab dann noch kurz geschrieben, dass wir dann kommen und hatte ein Bild von dem Rohbau mit Dach schon drauf geschickt. Und dann rief der Inhaber am nächsten an, er sagte, wenn ich Händels, wenn ich das Bild sehe, die Glocke, das ist nicht die richtige Glocke für Sie. Ich habe jetzt, da wäre so ein kleines Kapellchen, wo ein, zwei kleine Bänke stehen, wie man die sieht, so ein paar Quadratmeter, aber das ist ja eine kleine Kirche. Ja, sag ich, was braucht man denn für eine Glocke? Ja, Sie müssen eine Bronzeglocke haben, das ist ein ganz anderer Klang. Kommen Sie doch mal. Und dann sind wir zwei dahin, haben was ausgesucht. Und dann ist die, in Trier wird also ein Handwerkermarkt jedes Jahr veranstaltet. Und bei diesem Handwerkermarkt, da haben sie dann, da gießen die zwei, drei Glocken, so als Schau, aber wirklich. Und also ist, dann haben sie ihren Stand und dann kommt die Zeitung und Menschen gucken dann, verkaufen auch kleine Glöckchen, ist für die was Werbung. Und dann hat sie gesagt, die Chefin, wenn sie dann da sind, dann wird ihre Glocke mitgegossen. Das ist ein einmaliges Erlebnis. Kommen Sie doch, und da sind wir fahren nicht gerne irgendwo, da sind wir zwei nach Trier gefahren und haben dann da gestanden, in dem Pulk und wir kamen gar nicht vorne dran.
Kam ein Mann zu mir, Mann, ja, und hat gesagt, sag, ist Ihre Glocke? Ich sage, ja. Sagen Sie schnell, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, das ist wichtig, sagen Sie das. Ja. Weg war der Mann wieder. Da habe ich das gesagt.
Und normal also, müssen die
Glocken, ich wusste das auch nicht.
Da war aber was schiefgegangen, da war noch, beim Gießen war noch Bronze glühend ausgelaufen und die waren so in Aufregung. Da hatte die Inhaberin und ihre Mithelfer, also waren zwei, drei Gesellen, die hatten das wohl in der Aufregung vergossen. Und da kommt ein Fremder, der sagt hat, also, und unsere Kirchenbänke sind ja aus Pennsylvania, aus Amerika. Also ich könnte ein ganzes Buch schreiben. Ich habe ja Wochen, Monate lang abends, wenn ich kam vom Bau im Internet geguckt, wo kriege ich denn Kirchenbänke her? Und das wären doch Kirchen geschlossen. Wo sind die ganzen Kirchenbänke? Man hat nämlich kein Geld mehr für neue Kirchenbänke machen zu lassen vom Schreiner. Und dann sehe ich auf einmal einen fotografierten Kirchenschiff von innen und diese Bänke in zwei Reihen. Oh, denke ich, Mensch. Dann sehe ich dann auf dem Bild die Kirche und die Bänke. Da stand circa 3 Meter, wären die breit. Und ich hatte die Maße im Kopf von unserer Kapelle, war ja der Rohbau fertig. Oh, denke ich, die könnte man brauchen. Dann habe ich angerufen und habe den Mann, der sich meldet, der war von der Stadt Mannheim beauftragt. Da war eine Garnison der Amerikaner und auf diesem Kaserniländer stand auch diese Kirche, wo dann halt eben die Familien und die Soldaten halt in die Messe gingen. Und die Amerikaner waren abgezogen. Und der Beauftragte hatte dann den Auftrag von der Stadt, alles, was die Amerikaner zurückgelassen hatten, zu veräußern. Und der verkaufte dann auch die Kirchenbänke. Und dann habe ich die Frage, ich sage, haben Sie noch welche von den Kirchenbänken? Ja, sagte er, es kann sein, wir haben eine große Lagerhalle, damit die Sachen nass werden, dann werden die eingeladen. Es kann sein, dass noch ein paar Bänke da sind. Wenn Sie mich morgen Abend anrufen, vergesse ich nie, dann kann ich Ihnen sagen, ich rufe den am nächsten Abend an, ganz gespannt. Da sagt der Mann mir, es sind noch 5 Bänke da. Und ich konnte nur 5 brauchen. Bei 4 hätte ich eine machen lassen. Die hätte viel mehr gekostet wie die. Und da sagt er, wenn Sie die alle nehmen, kriegen Sie die für 750 Euro. Dann habe ich sofort gesagt, die sind gekauft. Wann können wir die holen? Weil ich denke, wenn jetzt jemand hinkommt und sagt, ich gebe Ihnen 1000 Euro, dann kann ich den Mann verstehen. Dann sagt er auch, tut mir leid, der hat die direkt mitgenommen und hat mir 1000 Euro gegeben. Da kann ich dem nicht böse sein. Und deswegen war ich so in Aufregung. Ich sage, ich schicke den Lukas. Da haben wir einen Anhänger, Elien Großen. Und dann kam der dann abends wieder, hat dem Mann Geld mitgegeben und dann kam der mit den Bänken. Und dann haben wir den in der Scheune, da haben wir dran geschliffen und 4-mal gestrichen. Die sind mit Nussbaumfarbe, die waren hell Eiche, vermackt. Die haben wir, wie gesagt, geschliffen, 3-mal in Nussbaumfarbe lasiert. Und dann mit Klarlack noch zum Schluss. Und die Kniebänke, die waren in Grau, die waren nicht so schön. Die haben wir danach nochmal neu beziehen lassen. Und dann hatten wir wunderschöne Bänke. Und dann wollten wir die reintragen durch die Türe. Und dann haben wir gesagt, das geht ja gar nicht. Da haben wir gar nicht drüber nachgedacht. Und dann sage ich, guck, meinen Mitarbeiter, wir gucken uns an. Ich sage, Holger, das geht jetzt nur noch durch das Fenster. Lass mal messen. Wenn die Fenster etwas schmäler gewesen wären, da waren die Bänke, wir hätten sie nicht brauchen können. Aber sie passen so gerade durch das Fenster. Dann haben wir die schweren Eichenbänke mit 2 durch das Fenster geöffnet, rein, dahingestellt. Also ich sage, so ging das immer weiter. Immer. Und die Mutter Gottes, die haben wir mal in auf einem Antikenmarkt, wo wir gerne hinfahren.
Betet morgens auf der Hinfahrt.
In Bad Godesberg, da wollen wir hinfahren. Da haben wir gesagt, vielleicht finden wir ja noch. Wir hatten noch keine Mutter Gottes für eine Kapelle. Und wir fahren ein Stück los und wir beten uns eigentlich immer unterwegs mit zwei laut im Auto, dass wir wieder gesund nach Hause kommen. Und dann hat sie gesagt, soll man nicht mal beten, dass wir eine Mutter Gottes finden? Ja, sage ich, das können wir machen. Haben wir gebetet. Meine Frau, die guckt schon mal nach schön an. Sie sagt, da sage ich für sie, dann guck du nach den Kleidern. Ich gehe mal gucken, ob ich nicht was finde. Und ich bin 10 Minuten da an einem Stand von einem älteren Herrn. Das in den Straßenzügen stehen dann die Marktbeschicker, viele Privatleute. Und da war so ein älterer Mann, so ein einfacher Pavillon. Und da steht mitten auf den Tischen mit Porzellan alles. Das war also kein Antiquitätenhändler. Der hätte die ja vielleicht 600, 700, 800 oder 1000 Euro gekostet. Da steht diese Madonna, die wir jetzt in der Kapelle haben. Mich denkt, mich trifft der Schlag. Dann habe ich den Mann angesprochen. Ich sage, er rutscht mir so raus. Ich sage, habe ich den gefragt, wollen Sie diese Madonna denn verkaufen? Ja, sagt er, deswegen habe ich sie mitgebracht. Meine Frau, die hat gesagt, nimm sie mit. Oh, sag ich, tun Sie mal eingefallen, nehmen Sie runter vom Tisch, tun Sie bitte so, dass sie keiner sieht. Ich laufe meine Frau holen, wir kommen sofort wieder. Weil ich habe im Leben die Erfahrung gemacht, wenn man beim Flohmarkt oft, wenn man einen Moment zögert, den anderen hat einen beobachtet, wenn man dann nochmal hinstellt, dann kommt die hin, ich nehme das, das habe ich schon oft gesehen und da ist der Teil weg. Ich bin gelaufen, habe die Frau geholt dahin und dann haben wir gesagt, ja, die kaufen und ich war so glücklich. Und dann hat er gesagt, wofür brauchen Sie die denn? Ich sage, die kommt in eine Kapelle. Oh, sagt er, dann lasse ich sie noch 50 Euro günstiger, dann kriegt die ja einen wunderbaren Platz, hat sie noch mal so gestreichelt, die Madonna. Also ich könnte davon erzählen, das werde ich auch nie vergessen. Und dann bin ich über den Markt, da waren hunderte von Menschen. Normal fragen die ja die Verkäufer, wollen Sie eine Tüte haben? Die ist ja 80, so große Tüte, der hat auch nichts gesagt. Und dann haben Menschen, die uns kannten, die öfter da verkaufen, haben dann meine Frau angesprochen, hör mal, dein Mann ging eben, hatte der einen Kindermann oder was? Wir haben den gesehen, der ging hier durch die und bin dann einen Kilometer zum Auto und habe die glücklich hinten in das Auto rein und abgeschlossen, war der glücklichste Mensch der Welt.
Ja. Und der Pfarrer Zöller hat dann im Jahr 2016 die Kapelle
eingesegnet, ja. Ja, und da waren bestimmt 200 Leute, wir haben sie nicht gezählt, aber es waren unheimlich viele Menschen da.
Ritas Großvater war ein sehr gläubiger Mensch, in Bettorf geboren. Und der hat also einmal gesagt, dass er gerne, wo wir dann später, zwei Generationen später, unser Wohnhaus gebaut haben, da würde er gerne mal ein Haus sehen. Er hat nicht von der Kapelle gesprochen. Und die wohnten damals, da waren nur 8, 9 Häuser in diesem kleinen Ort Bettorf. Und da haben sie alle gesagt, Opa, wie soll es gehen? Wir sind doch so arm. Und zwei Generationen später bauen das Haus. Und er hat so viel gebetet auch. Da ist ein Kreuz im Wald, da ist er immer hin und hat das gepflegt. Also wir sagen heute, wenn wir zur Kapelle gucken, dann ist es heute immer noch für uns manchmal wie ein Traum, dass die da steht und so groß ist, dass die Menschen kommen und das ist so wunderbar. Und ich denke, dass der Großvater von der Rita durch sein Gebet vor vielen Jahren schon, also damit geholfen hat, vielleicht eingestiehlt hat. Und er ist 1947, das weiß ich, gestorben und ich bin 1947 geboren, 100 Kilometer weg. Also ich glaube nicht, dass das alles Zufälle sind. Und bei Gott ist ja nichts unmöglich. Und das sah ich heute vom Gefühl, ich denke schon, das hängt alles zusammen.
Es bringt natürlich auch eine große Verantwortung mit sich, nicht nur die Kapelle zu bauen, sondern Sie öffnen diese Kapelle ja auch für die Öffentlichkeit. Das heißt, Sie gehen jeden Morgen zur Kapelle, öffnen sie.
Gucke ich bei den Blumen und alles. Immer nehme ich Weihwasser und lasse auch immer ein bisschen auf die Erde fallen, weil man sagt, dass die Leute im Fegefeuer, dass es denen gut tut. Und deswegen lasse ich immer ein paar Tröpfchen auf die Erde fallen.
Sie haben inzwischen Taufen gefeiert?
Im Enkelkind, ja.
Gab es auch schon Hochzeiten?
Ja, der Sohn hat da geheiratet. Das hat der Pastor gesagt, Hochzeiten und Taufen, das aber nicht für Allgemeinheit, das wollte er nicht gerne.
Das heißt aber, dass Sie schon regelmäßig Gäste haben in der Kapelle, teilweise auch Menschen, die Sie vielleicht gar nicht kennen?
Ja, ja. Wir sehen ja nicht, wir haben ja Arbeit am Tag. Dann sehe ich dann immer abends, wenn viele Kerzen an sind oder man nicht so viele, dann sagen wir, heute war es aber wenig Leute da. Ja.
Jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen oder ich habe erwähnt, dass es inzwischen auch einen Gebetskreis Rita-Kapelle gibt. Das ist ja auch kein kleiner Kreis. Wie hat sich der zusammengesetzt?
Ja, zuerst waren wir mit so 3, 4. Es wurden aber ganz schnell immer mehr.
Wie oft treffen Sie sich? Also Herz Jesu einmal im Monat?
Jede Woche zur eucharistischen Anbetung. Das macht mein Mann denn. Jede Woche. Und dann rufen die Leute schon an, heute kann ich nicht kommen, nächstes Mal bin ich aber wieder da. Das ist schön. Und dann bringen sie immer Kuchen mit, da fragen sie dann, kann ich Kuchen backen?
Die Begegnung danach hat dann auch ihren Raum.
Ja, die ist immer, dann kommen sie immer rein zu uns und das, glaube ich, das ist ganz, ganz gut, wenn sie sich dann unterhalten können und ja, und Sachen austauschen. Das ist wunderbar.
Was hat sich bei Ihnen verändert, für Sie persönlich durch den Bau der Kapelle, in Ihrem Glaubensleben, in Ihrem Miteinander, auch in der Familie?
Ja, einfach wunderschön ist das. Das muss man schon sagen, Rainer, ne? Viele von unseren Gesprächen finden auch darüber dann statt. Und ich habe nicht mehr so viel Zeit für die Ferienwohnung.
Verbringen Sie selbst Zeit in der Kapelle?
Ja, mein Mann einmal abends. Und dann sagt er mir, kommst du auch? Und dann sind wir beide da. Und dann beten wir was.
Also mir ist persönlich sehr wichtig, die Kapelle mit Leben zu erfüllen, mit Glauben und christlichem Leben. Und dafür brenne ich. Und dann sind Frauen, die sagen schon mal zu meiner Frau, hast du deinen Mann mal gesehen? Wieso? Guck mal, wie die Augen leuchten. Ich sehe das ja selber nicht. Aber es hat mich total verändert. Das muss ich sagen. Und ich brenne jetzt für die Kapelle und da lasse ich auch jetzt die Arbeit schon mal liegen. Also an erster Stelle kommt die Kapelle und wie gesagt, seit wir den Tabernakel haben, habe ich angefangen, jeden Donnerstag eine eucharistische Anbetung, eine gestaltete anzubieten und die wird sehr, sehr gut angenommen und wir danach das Zusammensein nochmal im gemütlichen Teil auch, das ist auch sehr wichtig. Jesus ist auch, sage ich immer gerne, zu den Menschen gegangen, auch zum Beispiel zu der Heiligen Martha und zu dem Lazarus und der Maria. Und war dann auch gerne dann in der Familie und hat dann mitgegessen. Und die Gastfreundschaft wurde auch bei Ritas Mutter schon immer so hochgehalten. Und ich kannte von zu Hause gar nicht. Anfangs habe ich immer geschimpft, wie ich schon wieder Besuch. Und da war ich auch vielleicht was ungleich, weil ich ihn nicht kannte von der Kindheit. Wir hatten zu Hause quasi nie Besuch. Und hier war es ganz anders, aber das ist schon 20, 30 Jahre. Ich bitte jeden rein.
Also doch irgendwo so eine kleine Parallele zur heiligen Rita, die zwar einen gewalttätigen Mann hatte, der sich aber auch geändert hat. Sie waren von Anfang an ein liebevoller Ehemann, aber was die Gastfreundschaft und die Türen aufmachen für andere Menschen angeht, haben sie sich sehr verändert. Ja, schön, wie das Gebet und die Beharrlichkeit der Frau doch da auch zuträglich sein kann, ja.
Ich sage manchmal scherzhaft, das ist gut, damals, wie der Priester mich vor über 50 Jahren gefragt hat, wollen Sie diese Frau heiraten, dass ich da ja gesagt habe, sage ich das schon mal. Das ist mir aber auch wirklich ernst. Ich habe da wirklich Glück gehabt, ja.
Also das ist ein wunderschönes Ende, Glück gehabt zu haben mit dieser Frau, mit der man auch durch viele Täler, viele dunkle Stunden gehen musste, aber man spürt, das hat sie beide zusammengeschweißt. Wir wissen, der Herr macht keine Fehler, er hat in allem seinen Plan. Vermutlich würde es keine Rita-Kapelle geben, wenn Sie nicht diesen Weg der Krankheit gegangen wären. Sie wären heute nicht dort mit Ihrer Gastfreundschaft, wo Sie sind. Danken wir dem Herrn, danken wir der heiligen Rita, dass sie als Kind auch so berühren durfte, dass Sie von da an auch schon so treu gebetet haben zu ihr und dass Sie heute auch diese Früchte so ernten dürfen, dessen, was Sie da schon von klein auf gesät haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie uns so liebevoll erzählt haben vom Bau Ihrer Kapelle und der Geschichte, die damit verbunden ist. Dankeschön.
Ja, gerne. Wir danken gerne. Auch.
Ja.